AI-Giganten, Milliarden-Investments und die Zukunft von DeepSeek. Das sind die Überschriften für heute. Herzlich willkommen zurück zu Apropos Tech, dem Podcast für Technologie und Business. Das hier ist die zweite Ausgabe. In der ersten Ausgabe sind wir ausführlich über die großen Giganten gegangen und haben mal so ein Setting gesetzt. In dieser Ausgabe geht es jetzt weiter. Wir steigen ein in die heißen News, die wir haben. Und wir wollen auch hier natürlich das wieder in den Business-Kontext setzen, in dem Heiko Häusler und ich, Daniel Dierks, hier diesen Podcast als Unternehmer, als Technologieunternehmer betreiben. Wir haben einige riesige, große Fragen für heute. Zum Beispiel, braucht es noch die Milliarden für die KI-Rechenzentren? Trump hat ein riesiges Paket angekündigt und jetzt mit der Veröffentlichung von DeepSeek ist die Frage im Raum, benötigt man überhaupt noch so viel technische Infrastruktur, um ordentliche Ergebnisse mit AI zu erzielen? Hier interessiert uns natürlich riesig deine Meinung. Hinterlasse gerne einen Kommentar. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass wir mit diesem Open Source DeepSeek Gedanken in eine Ära kommen, wo vielleicht diese riesigen Rechenzentren gar nicht nötig sind? Oder ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um ordentlich dick in AI weiter zu investieren, was trotz dieser marktbewegenden Nachrichten der letzten Wochen hier durchaus passiert? Wir reden über DeepSeek, wir reden über Open Source und wir sprechen auch über die 300 Milliarden Bewertung, die OpenAI hier erzielen konnte. Also unsere Themen sind der 500 Milliarden Deal von Donald Trump, ein neues Modell, was wir einmal kurz anteasern, was nochmal in bestimmten Disziplinen DeepSeek und die O1-Variante von OpenAI hier zeigt, was so geht. Es geht über auch um neue OpenAI-Features. Hier passiert ja viel und auch bestimmte Sachen, die wir bei uns noch gar nicht freigeschaltet haben. Aber der Einstieg in die Welt der KI-Agenten und Operator nimmt hier richtig, richtig Fahrt auf. Und die große Frage, wer macht am Ende das Rennen? Ja, sind es die Closed-Source-Systeme mit den Milliarden-Investments oder ist es Open-Source? In diesem Sinne leite ich über zum ersten großen Thema. Ja, eine Zahl, die schon ein bisschen beeindruckend ist, vor allen Dingen, wenn man das einmal in den Kontext setzt zu dem, was hier bei uns in der EU passiert. 500 Milliarden Dollar Investment, was bedeutet dieser Mega-Deal für die Zukunft von AI?
Ja, das ist unser erstes Thema heute und das ist natürlich jetzt wieder eine sehr, sehr große Zahl zunächst mal. Und das Spannende ist ja, dass das verkündet wurde, dieses große Invest in das Thema AI. Also verkündet wurde es von Donald Trump natürlich, und zwar kurz bevor diese ganze DeepSeek-Thematik aufkam. Das ist ja mit das Spannende. Man könnte sich ja schon fragen, ob das in der Woche später noch so gestartet wäre, mit dieser Summe. Und involviert sind OpenAI natürlich, Oracle ein bisschen interessanterweise, nicht Microsoft, die sind auch mit dabei über OpenAI, aber nicht so stark, und Softbank, die ja immer mal wieder mit Investment-Themen auffallen sozusagen und nicht immer nur positiv. Also spannendes Thema und spannende, wie gesagt, ein sehr, sehr spannender Zeitpunkt vor allem, weil das Ganze verkündet wurde jetzt als ganz große Offensive kurz bevor dann diese DeepSeek-Thematik aufkam. Und ein großes Thema bei DeepSeek ist ja, brauchen wir überhaupt noch oder brauchen wir in dieser Menge, diese Rechenzentren, brauchen wir so viel Investitionen letzten Endes oder geht es auch mit weniger, geht es auch smarter sozusagen? Und da sind wir jetzt, glaube ich, an einem super, super spannenden Punkt gerade.
Vielleicht wollen wir da nochmal einmal kurz Revue passieren lassen, was passiert ist. Sicherlich hast du es schon gehört, eine neue AI-Variante, die auch noch vom Quellcode her freigegeben ist, wurde veröffentlicht. Hat Auswirkungen gehabt auf alles Mögliche, inklusive auch unserem dem, was wir, wie wir in unserem Business AI betrachten. Und DeepSeek hat es halt mit einem gewissen oder mit ihren Modellen geschafft, den Datensatz kleiner zu halten und diesen Datensatz mit weniger Rechenpower auch noch schlauer zu programmieren, anzureichern. Das ist denen gelungen. Eben auch trotz des Embargos, was China hat, was zu einem sehr limitierten Zugriff zu den insbesondere sehr starken Nvidia-Chips führt, kam hier halt diese Nachricht heraus, dass die ein wirklich cooles Modell hier rausgebracht haben. Und wie du sagst, genau, kurz nach der dicken Ankündigung. Wer Böses dabei denkt, kann sich auch fragen, wie strategisch war das? Ja, also, und übrigens auch, wie viel Wahrheitsgehalt ist an allem dran? Da gibt es also auch viel düstere Informationen. Also die propagierte Information ist ja die, dass die nur 6 Millionen benötigt haben und das irgendwie so als Nebenprojekt gemacht haben, um dieses Ergebnis zu erzielen. Dazwischen gibt es natürlich ganz viele andere Stimmen, die eventuell auch sagen, vielleicht hat es 1 Milliarde gekostet, was aber im Vergleich immer noch ganz andere Summen sind, als die gerade hier von OpenAI verblasen werden oder die eben genau mit dieser Initiative jetzt wirklich in Bare Metal, ja, also in Server-Infrastruktur gesteckt werden muss. Und das, was wir in unserer letzten Ausgabe, auf die ich eindeutig hier nochmal empfehlen kann, da schon besprochen haben, ist, dass ja eventuell die Rechenleistung, die erbracht werden muss vom Infrastrukturellen her, der ist es eigentlich ja egal, ob da ein Open-Source-Modell draufläuft oder irgendetwas anderes, wo nochmal Lizenzgebühren benötigt werden. Aber das ist die große Frage, die im Raum steht, wo wir uns riesig freuen würden, wenn du dich hier an der Diskussion beteiligt. Wie siehst du das? Werden diese Rieseneinnahmen überhaupt noch benötigt oder diese Rieseninvestitionen überhaupt noch benötigt?
Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass diese Open-Source-Modelle ja auch aufsetzen auf Leistung, die schon erbracht wurde, also konkret auf Llama. Das heißt, da hat schon Meta-Rechenzentren, haben da schon gearbeitet sozusagen. Und wir haben, glaube ich, so ein bisschen, man muss es vielleicht ein bisschen unterscheiden in Zukunft zwischen den neuen großen Modellen, also GPT-5 in Zukunft. Und ich glaube, OpenAI würde argumentieren, wir brauchen die neuen großen Modelle, damit die Rechenzentren und die Power, und dann kann auf der Basis können vielleicht andere Dinge entwickelt werden. Ich glaube, da ist so ein bisschen jetzt die Diskussion. Also das, was DeepSeek und was andere machen, setzt ja nicht bei Null an, sondern setzt ja auf Rechenleistung, die bereits gelaufen ist sozusagen, und hat dadurch natürlich große, große Vorteile. Jetzt unabhängig davon, ob das 6 Millionen gekostet hat, 6 Millionen oder was auch immer, ist ja egal. Aber es ist ja nicht bei Null angefangen, wie ChatGPT. Die haben das ganze Internet geklaut, was mal ein anderes Thema natürlich ist. Aber die haben ja quasi, die bauen die Modelle ja von Null an neu auf. Und die würden das wahrscheinlich so argumentieren, dass wir dafür die Leistung brauchen, für die großen Schritte. Dann ist wieder die Frage, ob es diese großen Schritte noch gibt oder ob wir jetzt hier langsam in einem Bereich sind, wo es dann so wie beim iPhone quasi eher plus 5% schöner ist jedes halbe Jahr und nicht diese Megasprünge, die wir jetzt die letzten Jahre hatten. Ich denke, das wird sich die nächsten Monate sicherlich zeigen. Du bist stumm geschaltet?
Ja, wenn man sich stumm schaltet wegen den Nebengeräuschen, sollte man auch wieder einschalten. Ja. Das hilft.
Also, lass uns gleich mal durchsprechen, ja, wie wir in so einer Situation umgehen. Klatschen oder und neu ansetzen?
Ich hätte jetzt einfach stumpf weitergesprochen, aber machen wir dann den Cut. Ja.
Also dein kompletter Block war weg. Ja. Einfach da wieder ansetzen, wo du reingehst.
Ich bin der Sache sehr positiv gegenübergestellt. Die Sorge, dass die Modelle sich nicht so schnell weiterentwickeln, das ist ja eine Sorge, die schon vor Monaten mal irgendwie im Raum stand, wo man dachte, man muss enorme Mengen Geld mehr reinstecken, um nur kleine Verbesserungen zu erzielen, dass man dachte, man hat vielleicht schon so das Limit erreicht. Und das wurde ja wurde ja das Gegenteil bewiesen, beziehungsweise zumindest vorgestellt, mindestens schon mal mit dem O3-Modell in der Ankündigung und letztlich auch mit DeepSeek, dass hier wirklich noch mehr Sprünge sind. Übrigens auch bei dem Kimi-Modell, wo wir gleich noch einmal ganz kurz drauf eingehen. Also ich bin zuversichtlich, dass da mehr passiert. Ich bin auch mit den Informationen, die ich mir in der letzten Woche reingezogen habe, zum Thema Open Source noch mal ganz anders positiv gestellt worden. Wenn man sich mal anschaut, wo will Y Combinator investieren? Die geben echt so ein bisschen so Richtlinien vor, sagen, ey, das sind die heißen Themen. Und die, da stand, glaube ich, sehr weit oben Open Source LLMs, wo sie reingehen wollen, dass sich da so ein ähnliches Ökosystem wie WordPress es hat und in noch breiterer Form dort entwickelt.
Das ist die spannende Frage dann auch für die nächsten Jahre. Ist es quasi die nächste Welle von Technologie, die die Großkonzerne, die 5, 6, 7 Großen sich schnappen, weil sie einfach die Technologie haben und die Rechenzentren und alles, oder gibt es vielleicht einen gesünderen Markt, was, denke ich, in aller unserer Sinne wäre. Nicht zuletzt natürlich auch aus Sicht der EU und aus unserer Sicht wäre es eben ganz cool, wenn vielleicht nicht alles in Kalifornien laufen würde. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema dicke Investments. SoftBank ist da mit drin. SoftBank ist natürlich zum einen hat sehr, sehr spannende Sachen gemacht, ist zum Beispiel Alibaba war, glaube ich, ein erstes großes Invest, hat aber auch WeWork gemacht, was ja eine der größten Pleiten also ist kein positives Beispiel, also ist ein bisschen kritisch und man muss natürlich bei Trump immer auch das Thema hier Marketing und große Ansagen sehen. Ich habe mal rausgesucht, vor ziemlich genau 4 Jahren gab es eine große Ankündigung von SoftBank, dass sie 50 Milliarden in USA investieren wollen, was nicht passiert ist größtenteils. Und das hat Trump noch gemacht, kurz bevor er dann vereidigt wurde, aber genau gleicher Zeitpunkt, dickes Investment. Gut, 10-mal mehr jetzt heute, ein bisschen Inflation ist mit dabei. Aber das ist natürlich so ein bisschen auch dieses Thema, man muss, dass das alles gehypt wird und dass die großen Ansagen gemacht werden, dass Trump jetzt als Macher dastehen möchte. Was dann wirklich passiert, ist eine ganz andere Frage. Da denke ich, wird es auch spannend, gerade auch mit Oracle. Das Thema TikTok spielt ja auch mit rein, by the way. TikTok, was ja in den USA gebannt wird in 3 Monaten, wenn nichts passiert, was auf Oracle-Servern in den USA läuft. Also da sind viele, viele Verknüpfungen und viele, viele Deals im Hintergrund, die wahrscheinlich laufen, die die nächste Zeit interessant werden.
Ja, also Thema SoftBank, das ist, könnte man sich eine ganze Sendung mit befassen, was die wie gemacht haben. Und ich finde immer, in der Startup-Welt und SoftBank spielte das große Game in der Startup-Welt, da sind halt diese Pleiten mit dabei. Ja, also wie jetzt heute, da fließt jetzt so viel Geld rein. Wir wissen langfristig überhaupt gar nicht, ob OpenAI der Gewinner bei irgendetwas sein wird. Vielleicht ist der irgendwann total irrelevant. Aber das ist immer so leicht gesagt, denn es geht darum, die richtigen Gewinner zu erkennen und die zahlen für so viel Misserfolge nebenbei, dass die halt auch mit Teil der Sache sind. Also vielleicht hast du vollkommen recht, vielleicht wird da gar nicht so viel investiert und da ist natürlich viel, viel Marketing dabei und er kann sich da auch hinstellen, weil was macht er da? Der sagt jetzt ja nicht hier bei dieser Ansage, so wie ich sie verstanden habe, hier investiert jetzt der amerikanische Staat 500 Milliarden, sondern er hat sich die dicksten Firmen rausgesucht und hat gesagt, ey, jetzt hau mal hier einen Betrag raus, du kriegst das schon geraced. Interessante Welt, wir sehen Geld reinfließen, wir sehen vergleichsweise in Europa wenig Geld reinfließen, aber wie gesagt, die große Frage, vielleicht muss es das gar nicht. Und Ausnahmen in Europa bestätigen auch die Regel. Da gibt es auch schon einige doch dabei, die ein bisschen schon kassiert haben für europäische Verhältnisse in groß.
Genau, also das wäre, glaube ich, auch die Frage in die Runde, sorry. Also in die Runde die Frage gestellt, wie seht ihr das? Brauchen wir die großen Modelle? Ist es vielleicht wirklich eine neue Open-Source-Welt und es gibt viele kleine Anbieter? Ist es ein Mix? Also gerne mal kommentieren. Und da kommen wir, glaube ich, dann auch zum nächsten Punkt. Zum Thema Kimi, was ja eines von diesen neuen Modellen ist, wie ist denn da der Stand? Das ist der nächste Hype nach DeepSeek jetzt, oder habe ich es richtig gesehen?
Es hat nicht lange gedauert und wir wollen da jetzt auch gar nicht zu tief drauf eingehen, sondern nur einmal kurz darstellen, wie die Richtung ist. Wie wir das letztes Mal ja auch schon besprochen haben, die neuen Modelle werden jetzt kommen und eines dieser neueren Modelle, was auch wieder mit den Open-Source-Ansatz hat und viel geringerer Kosten beim Zugang, auch bei der KI, bei der API-Nutzung, also bei der Nutzung der Schnittstelle, ist Kimi 1.5, KIMI 1.5. Da sind die Stärken vor allen Dingen im Bereich Mathe und im Bereich Coden. Und hier stehen natürlich die Programmierer nochmal mit ganz unterschiedlichen Philosophien dazu. Aber einfach nur mal erwähnt, ist eines dieser Highlights, die nochmal aufgepoppt sind und sich quasi genau bei dieser DeepSeek-Geschichte mit einreihen und hier stark im Wettbewerb zu den amerikanischen großen Modellen stehen. Und ich habe einen so einen Satz in dem Podcast von Scott Galloway gehört und der hat einen schönen Satz gesagt. Er sagt, hey, wer hätte gedacht, dass die Chinesen mit etwas rauskommen, was ungefähr gleich gut ist und billiger.
Und teilweise geklaut.
Genau. Und teilweise geklaut. Das steht da ja auch im Raum.
Nie passiert in der Geschichte, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne bisher.
Genau. Deswegen kann man sich auch fragen, so was ist da langfristig der Einfluss oder werden die es einfach durch pure Masse ersticken? Denn wir dürfen hier nicht vergessen, bei den Tech-Giganten geht es unter Umständen darum, die Luft zu haben, 5 Jahre, 10 Jahre kein Geld zu verdienen und einfach dagegen zu raisen. Also wir werden sehen, mega spannend und hier eine weitere Option, die wir haben.
Und eben auch spezialisierter, glaube ich, dann. Das ist, glaube ich, vielleicht mit hier der Punkt. Also wie gesagt, es gibt die großen Modelle, die alles abdecken müssen irgendwie gedanklich, aber dann gibt es eben Spezialisierungen. Und ich glaube, gerade Thema Coding ist natürlich super, super spannend, was man da an Effizienzen rausholen kann in Zukunft als Entwickler, ist natürlich sehr, sehr interessant, bis hin zu jeder kann vielleicht irgendwann Apps entwickeln letzten Endes. Aber vielleicht nochmal zurück zum Thema große Summen und OpenAI. Du hast eben gesagt, die 300 Milliarden, ich muss das einschränken, die wollen die Bewertung erreichen, ist noch nicht erreicht, aber das ist das Ziel im nächsten Step. Also ich glaube, im Oktober gab es eine Runde auf Basis von 150 Milliarden Gesamtbewertung. Jetzt möchte OpenAI noch mehr Geld einsammeln und das Ziel ist, dass das passiert auf einer Bewertungsbasis von 300 Milliarden, also dass die gesamte Firma 300 Milliarden wert ist. Und wie wir wissen, als Investor in diesem Bereich, du hast es eben angedeutet, ich muss die Loser mitfinanzieren, heißt das, der Investor muss davon ausgehen, dass das irgendwie im Billionenbereich dann die Firma am Ende landet, damit es sich lohnt. Mindestens, eigentlich sogar noch deutlich mehr. Damit wäre OpenAI dann perspektivisch eine der 4, 5, 6 größten Firmen der Welt. Und das ist halt jetzt die eine der großen Fragen in dem Zusammenhang. Ist OpenAI wirklich ein Kandidat dafür? Oder ist es vielleicht das neue MySpace? Wir erinnern uns. Die ersten sind nicht immer die Gewinner, ganz im Gegenteil. Und ist das, was OpenAI hat, was im Kern nur die Modelle sind, nach allen Zahlen, die man kennt, ist das, was OpenAI einnimmt mit den Bezahlt-Accounts Kleingeld im Vergleich zu, was Google und Microsoft und so weiter machen. Also die Frage ist, haben die außer den Modellen wirklich noch Business-Potenzial in dieser Größenordnung oder sind die irgendwann doch Lieferant von Modellen und that's it und dann sind sie halt keine Billionen wert?
Ist die mega spannende Frage, finde ich auch. Und du hast das richtig gesagt, man geht nicht als Wagniskapitalgeber zu einer Pre-Money-Bewertung, was es in diesem Fall wäre, zu 300 Millionen ein Milliarden rein, wenn man nicht technisch sogar ein hundertfaches Potenzial sehen würde oder eventuell noch mehr. Also das ist schon eine dicke Wette, die dort reingeht. Du hast recht, da muss ich einmal kurz korrigieren. Es ist eine Ankündigung, also letztlich öffnet jetzt gerade die Türen für die Nebeninvestoren, mit den Großen werden sie schon gesprochen haben, dass da noch ein bisschen Momentum reinkommt. Aber es ist schon natürlich beachtlich, was die dort hinlegen und auch, was sie letztlich immer noch für ein Momentum haben, weil es, wenn man an AI denkt im klassischen Sinne, ist für uns das, was in den Händen ist, das ist für die meisten eben ChatGPT von OpenAI. Das ist quasi so das, was man darunter versteht. Ich bin auch gespannt, wir haben es schon öfter gesehen, First Mover Advantage ist ein Ding, am Ende der Last Mover zu sein, ist genauso schön und dann sieht man manchmal, wie schnell Sachen gehen. Du hast hier MySpace mit rangezogen. Also wenn ich mich noch daran so dunkel erinnere, das waren so meine ersten Berührungen mit so etwas wie Social Media und wo Facebook aufkam, das hat irgendwie keine Woche gedauert, dann war man da einfach nicht mehr drin.
Es ging sehr schnell und OpenAI hat natürlich sehr viel Gegenwind. Wir haben Google, hat man letztes Mal ja schon angesprochen, die alles tun, um da rein zu grätschen. Elon Musk ist ja ein Frenemy von Sam Altman und hat ja auch einen gewissen Einfluss, habe ich mir sagen lassen, in der US-Politik aktuell. Also insofern sind da alle gucken. Microsoft ist in der guten Situation, dass sie da die Finger drin haben, aber auch OpenAI natürlich als Großkonzern alle Türen sich offen halten müssen. Die können sich nicht verlassen auf OpenAI. Wir haben ja, glaube ich, kürzlich Ankündigung bekommen, dass DeepSeek jetzt auch auf den Azure-Servern läuft. Genau nach wenigen Tagen. Also die halten sich da alle Optionen offen, logischerweise. Also insofern das Szenario, dass OpenAI quasi in der Bedeutung abnimmt, halte ich für nicht unwahrscheinlich. Vielleicht sogar für wahrscheinlicher ist, dass OpenAI in 5 Jahren eine der 5 größten Firmen der Welt ist, was ja die Wette jetzt hier letzten Endes ist, also in Dimensionen von Apple, Dimensionen von Microsoft.
Einmal kurz so zu den Themen, wo du immer gerne deine Schmunzler reinwirfst an gewissen Stellen. Ja. Zum Thema Beschleunigung, wie schnell beschleunigt sich die Intelligenz und was würde es eigentlich bedeuten, wenn man, ich sag mal, wirklich bedeutend über die menschliche Intelligenz hinauskommt und da was machen könnte. Und das ist irgendwie, glaube ich, die Wette, die im Hintergrund läuft und das Risiko, was hier gesehen wird, nämlich wer zuerst AGI hat, der kontrolliert die Welt, jetzt mal im sehr übertriebenen dargestellt. Vermutlich wird es alles wieder nicht so sein. Ich weiß, deine Nachbarn kommen gleich. Aber dieser Gedanke, was es eigentlich bedeutet, intelligenter zu sein als wer anders. Ja, also das ging in der Menschheitsgeschichte selten gut aus, wenn eine weit entwickelte Zivilisation auf eine unterentwickelte gestoßen ist. Das ging also schon da nicht gut aus. Und da sind also philosophisch gewisse Risiken, die da im Raum stehen, wo die Stimmen auch so ein bisschen lauter werden. Also, dass man sagt, vielleicht ist da die Wette drauf, dass man sagt, okay, wenn das dann erreicht ist, dann bin ich in einer Situation, ich habe mir jetzt noch nicht stundenlang darüber Gedanken gemacht, aber dann bin ich in einer Situation, eine Art Landgrabbing auf die Schnelle machen zu können und dadurch dann wieder eine gewisse Vormachtstellung hier zementieren zu können. Ja? Also, das ist ein bisschen Philosophie dahinter vielleicht. Oder
naja,
vielleicht
meine, das ist
eine größere Idee dahinter. Ja.
Wer weiß, aber es ist ja immer, ich meine, es gibt immer eine große Wette. Wir können das jetzt mit Tesla vergleichen. Die Wette ist, es gibt selbstfahrende Autos und die Produktivität nimmt dadurch massiv zu. Das wird jetzt versprochen seit 10 Jahren oder sowas. Und wenn es kommt, dann ist die Bewertung, die Tesla hat, gerechtfertigt. Wir gehen bei solchen Sachen irgendwie immer davon aus, es kommt zwingend. Und das ist natürlich auch das, was die Leute ihren Investoren erzählen, logischerweise.
Ja.
Ob es zwingend kommt, da kann man jetzt lange drüber streiten. Wir werden es ja erleben, mutmaßlich. Oder nicht. Also insofern auch da, das Thema bleibt auf jeden Fall spannend. Aber unabhängig davon ist halt wirklich hier die Frage, ob selbst wenn OpenAI als erstes dieses Ziel erreicht, ist es in 3 Monaten später ein Open-Source-Modell, was es auch kann, oder ist es wirklich Technologie, die nur OpenAI hat? Weil nur dann ist das ja gerechtfertigt, denke ich, diese Bewertung am Ende.
Und sie legen ja nach. Bringt uns zum nächsten Themenblock. An dieser Stelle vielleicht mal, wenn du bis hierhin zugehört hast, sei so nett, abonniere diesen Kanal. Das hier ist, wie gesagt, die zweite Ausgabe. Diese Ausgabe hier, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Du tust uns einen riesigen Gefallen, wenn du den Kanal...
Daumen hoch, bitte. Daumen hoch außerdem. Please, Kanal abonnieren.
Ja.
Kommentieren.
Das wäre die größte Hilfe, die du hier... Okay, wir bleiben kurz im Thema OpenAI, dann wollen wir es aber nicht zu ewig in die Länge ziehen. Es gibt einiges an Updates, es sind neue Modelle, O3 ist in der Mini-Variante und Mini-High-Variante jetzt einfach verfügbar, zumindest in dem Account, den ich habe. Es gibt noch ein paar mehr News, und zwar das Größte, was jetzt passiert, ist natürlich der Launch des Operator Frameworks. Der Einstieg in die Agents geht auch hier nochmal einen Schritt weiter. Also die Idee ist, dass man komplette Aufgaben, die man am Rechner durch Klicken durchführt, in Zukunft minimieren und vollkommen automatisieren kann. Das, was beim Operator Framework von OpenAI angeboten wird, übrigens bei uns noch regional begrenzt, leider, aber das, was passieren wird, ist eine Steuerung im Browser und eine Steuerung über Schnittstellen, logischerweise, was ja, natürlich machen wir das meiste im Browser. Ich habe dir aber gesagt, ich glaube so, wenn so die das Microsoft hier noch wirklich einen Trumpf im Ärmel hat, wenn es darum geht, ey, du kannst hier nicht nur deinen Browser benutzen, sondern deinen kompletten Rechner in schön. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch noch was in Planung ist, aber das ist natürlich eines so der dicken News. Wie ist so deine Wahrnehmung, was Operators und Agenten angeht von OpenAI?
Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ob das wirklich dann, ob das nötig ist oder ob das sinnvoll ist, dass am Rechner was gemacht wird oder ob die Tools irgendwann einfach so integriert sind, das ist ja die Frage. Als kleines Thema dazu vielleicht, noch als kleinen Tipp, es gibt GPT, es gibt eine Browser-Erweiterung, GPT Workspace. Damit kann man GPT nutzen und integrieren in die, wenn man sagt, mit Google Tools arbeitet. Also, und dann habe ich eben schon diese Dinge, GPT kann meine E-Mails direkt lesen, sieht die Webseiten, auf denen ich bin, sieht meine Google Docs etc. Also das ist schon so ein Schritt in diese Richtung der Integration sozusagen, das ist dann aber alles in Browser. Was das nicht kann, logischerweise, ist die Maus in die Hand nehmen und da klicken, was ja dann so ein Operator-Feature wäre. Ob das ein Operator-Feature ist, was irgendwie perspektivisch sinnvoll ist, ist dann die andere Frage, oder ob dann alles im Hintergrund im Code sozusagen passiert. Das ist natürlich eine coole Demo, wenn dein Rechner da anfängt rumzuklicken und Sachen zu steuern. Das definitiv.
Ich sehe dort, wie das auch angekündigt ist, ganze Berufe und ganze Firmen, die mit so viel weniger Leuten auskommen können. Also ich finde es mega spannend. Wir sind dort auch gerade am Investieren und tauchen in das Thema ein. Thema CRM, es ist ja immer, wenn es um Agents und Operators im B2B-Bereich geht, also ich will irgendwie Business machen, dann landen die Daten am Ende immer im CRM. Also bei uns sind jetzt auch die Tore geöffnet. Hier nochmal eine weitere Frage an dich als Zuhörer hier. Hast du schon mal deinen ersten Agent, deinen ersten Operator, deinen ersten GPT gebaut? Hast du vielleicht Google Gemini schon in Action genommen und lässt die Automation für dich arbeiten? Das wird uns auch noch interessieren.
Genau, also generell ist natürlich vielleicht auch super, super spannend. Wir sind jetzt natürlich sehr, sehr stark auf das Thema ChatGPT fokussiert sozusagen, aber natürlich jede Firma arbeitet und wirbt jetzt mit KI und AI-Geschichten heutzutage. Mir ist aufgefallen bei Evernote, was ich immer noch oder wieder nutze. Das ist ja ein sehr, sehr langlebiges Tool für Notizen, fürs zweite Gedächtnis sozusagen, was dann auch eine lange Geschichte hat und was jetzt auch sehr, sehr stark eben mit integrierten Funktionen, KI-Funktionen arbeitet, die, glaube ich, auch von ChatGPT im Hintergrund erstellt werden. Und so Themen halt wie schreib deine Texte um, zum Beispiel, sind super spannend. Mach die präziser, mach die knackiger, mach die witziger oder weniger witzig oder klarer. Und da ist natürlich auch eine riesen Entwicklung da, denke ich. Und da ist dann die Frage, also was wirklich so ein bisschen eine Krücke ist, finde ich, oder was jetzt durch die Geschichte von ChatGPT passiert ist, sind diese Chatfenster. Das hat sich halt hat sich so entwickelt. Die Leute sind drauf gesprungen, weil sie das gewöhnt sind durch WhatsApp und Co. Aber eigentlich, das ist ja eine Copy-and-Paste-Geschichte, dass ich in das blöde Chatfenster irgendwie Inhalte reinkriege oder wieder rauskriege. Da können die Agents ein Ausweg sein oder eben tiefere Integrationen. Und da geht dann, glaube ich, die Reise hin letzten Endes, dass man vielleicht den Chat hat, um mit dem Assistenten zu reden, aber das viel, viel integriert ist in die bestehenden Tools. Bei Microsoft heißt es Copilot, Gemini bei Google ist auch integriert. Da sind, glaube ich, die Entwicklungen am interessantesten, das ist auch für uns aus Unternehmersicht natürlich.
Das ist auch das, wo es einfließen wird. Und da ist, da kann man jetzt wieder die nächste Begriffsfrage stellen. Ja, was ist immer so AI, KI, wie betrachte ich überhaupt AI? Ist es irgendwie eigentlich nur, wie soll man sagen, eine kleine Erweiterung zu dem, was wir sowieso machen? Und es nimmt Einfluss in alle möglichen Softwareprogramme, die es gibt. Also es ist ja nichts irgendwie, ich sag mal, von AI verschont. Und sind umgekehrt per Definition dann auf einmal alle Softwareunternehmen AI-Unternehmen. Und das Irre ist, der Markt will das so hören. Ja, also ich habe ja hier, ich bin ja auch sehr zurück, also ich habe es ja schon mal geteilt, wir sind relativ zurückhaltend gewesen beim Thema AI, wir wollten sehen, wo bewegt sich der Markt tatsächlich hin, und es hat sich jetzt für gut rausgestellt, dass wir das gemacht haben, weil jetzt können wir beginnen mit einer viel geringeren Hürde und müssen nicht im Dunkeln stochern, sondern wissen schon ziemlich genau, was die Kosten sind, die uns erwartet und was die Anwendungsfälle sind. Es nimmt überall Einfluss, es fließt überall ein, aber in den USA, wie ich sagte, es gibt so klassische Software-Events, das sind immer noch AI-Events. Und ich finde es irgendwie immer noch ein bisschen cringe, wenn ich jetzt, nur weil es sich besser anhört, nenne ich jetzt AI, CRM oder irgendwie so, aber es ist vermutlich ist es so. Es wird dahin gehen. Also ich sehe es auch eher als eine Grunderweiterung zu allen Sachen, die eh dastehen. Wir haben irgendwie so einen weiteren Datenverarbeitungsein- und Ausgang und technisch ist es eigentlich nicht mehr. Und diese Verirrung, dass wir das jetzt über so ein Interface in Form eines Chatfensters nutzen, ist, finde ich, auch eine skurrile Sache. Ich finde sogar noch, technisch könnte es da sogar passieren, dass wir vor einer riesigen Revolution stehen, was das Thema Interfaces mit Software generell angeht. Das ist ja wahrscheinlich nur die eine Zwischenlösung, die uns jetzt hilft, mal zu kommunizieren in Form von Schrift, auch weil es technisch oftmals schneller geht, als zu sprechen. Aber daraus können sich in Sachen der Oberfläche noch ganz tolle Sachen entwickeln. Ich will nicht zu viel erzählen, aber da kann man ganz tolle Sachen hier rausmachen. Das, was du gerade gesagt hast mit dem hier mit der Browser-Extension, ich habe es jetzt von dir gehört und kurz vorher gerade einmal eingeblendet bekommen. Hast du die schon richtig aktiv laufen, installiert? Konntest du dem Ding schon mal irgendwelche Aufgaben geben?
Ja, also ein bisschen halt. Also E-Mail zusammenfassen. Ich habe ein bisschen rumgedattelt. Ich habe noch nicht keine wirklichen Erfahrungen gesammelt, aber ich habe es aktiviert mal. Ich habe ja auch Gemini aktiviert. Es ist ganz witzig. Ich habe jetzt rechts zwei Chat-Tools, die ich einen ausblenden kann. Und auch der Vergleich ist natürlich nicht uninteressant sozusagen. Nicht zu vergessen natürlich, in dem Moment, wo du dem zustimmst, teilst du alle Daten natürlich mit dem Anbieter, darf man an der Stelle auch nicht vergessen, aber ist natürlich interessant. Und generell vielleicht nochmal zu dem Thema KI-Label. Klar, das ist jetzt eine Hype-Phase. Wir sehen es bei uns in der Branche. Jedes Event ist jetzt ein KI-Event auf einmal. Jede Softwarebude ist jetzt eine KI-Softwarebude. Ob da wirklich KI dahinter steckt, sei dahingestellt. Wir sehen es bei Apple zum Beispiel, die jetzt ja auch langsam kommen. Da wird jetzt alles, was irgendwie ein bisschen in die Richtung geht, halt unter Apple Intelligence gebrandet. Von Bild, die haben jetzt ein Tool endlich, wo man im Hintergrund von einem Bild Personen entfernen kann, die da stören, als Beispiel. Was Google wahrscheinlich seit 35 Jahren hat oder so. Das ist jetzt halt das neue Apple Intelligence Feature. Also ja, wird alles irgendwie darunter sortiert, weil es halt jetzt das große Thema ist. Und es steckt man mehr oder mal weniger drin. Wir werden sehen, was dann wirklich am Ende da rauskommt. Aber vielleicht ein bisschen praktischer nochmal. Also wenn wir jetzt mit ChatGPT arbeiten, was sind denn so deine Tipps vielleicht? Wie kann ich das Maximum rausholen?
Also, ich merke an meinem eigenen Verhalten schon mal, wie sich mein Rechercheverhalten geändert hat. Für normale Datensuche nutze ich kaum noch Google. Auf der anderen Seite, wir beide sind jetzt ziemlich tief im Thema. Wir sind auch sehr technologieoffen. Wir sind also diese First Mover, die alle immer brauchen, um ihre Tools nach vorne zu bringen. Du sogar noch einen kleinen Zacken mehr als ich. Aber wir unterschätzen hier und da manchmal, wie hoch die Anzahl der Leute ist, die einen ChatGPT-Bezahlzugang haben. Ich kann an dieser Stelle nur mal sagen, auch lasst DeepSeek und alles da sein. Wir haben es teilweise probiert zu benutzen. Es ist auch noch teilweise überlastet, dadurch, dass sie natürlich jetzt in allen möglichen Charts stehen. Mein Ratschlag wäre noch immer, hol dir eine Bezahlvariante in deinem Preisrahmen von ChatGPT, dass man hier überhaupt den Zugang hat. Benutze das aktiv, verirr dich nicht auf irgendwelche anderen Seiten. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass irgendwelche Leute denken, sie nutzen ChatGPT, aber da läuft irgendetwas anderes mit Werbeeinblendungen und so weiter. Gibt es auch interessante Geschäftsmodelle da schon in diesem Bereich. Und wenn man da so ein bisschen seine Anwendungsfälle gefunden hat, wie Sachen zusammenfassen, wie Skripte schreiben, wie Bilder erstellen und so weiter, dann findet das ziemlich schnell schon den Weg in den Alltag. Und wenn man da nur mal schon mal einen kleinen Schritt weiter geht, der ein riesiges Learning ist, das ist immer noch hier die Message, baue einen sogenannten GPT. Also nehme ChatGPT, geh mal auf GPTs erkunden und dann sei mal so mutig und lege dir mal selber einen an. Ich will noch einmal an dieser Stelle auf die letzte Folge verweisen, die Tools funktionieren gut, wenn der Kontext vernünftig passt. Und mit einem ChatGPT kann man sich halt einen festen Kontext setzen, wo man dann immer wieder drauf zurückgreifen kann, um nicht diesen gesamten Eingabeprompt, also diesen gesamten Eingabebefehl so riesig machen zu müssen. Und das ist so ein erster Schritt, so eine erste Berührung. Und dann kann man natürlich noch bedeutend weitergehen. Nochmal hier an dieser Stelle ein kleines Fallback. Wenn du zu den Sparfuchsen gehörst und du sagst, du möchtest das nicht bezahlen, dann beschäftige dich auf jeden Fall mit so etwas wie DeepSeek oder mit so etwas wie Kimi. Dort bekommst du vergleichbare Ergebnisse zu geringerem Geld. Also mein Ratschlag an dieser Stelle, bring das mal in deinen Alltag als ersten Schritt. Ja. Na, als zweiten Schritt will ich auch nochmal kurz ein bisschen unsere Themen geben, womit wir uns bei Quenten befassen. Und dort geht es natürlich weit darüber hinaus, wie programmiere ich einfach nur einen kleinen GPT, sondern hier sind wir wirklich Full Throttle Agent Bereich unterwegs. Und die großen Themen, mit denen wir uns da befassen, das ist Datenanreicherung, also Data Enrichment. Ich habe eine Liste von Kontakten, ja, die Aussteller vom Internet Marketing Kongress, und die will ich jetzt scrapen und dir alle Daten klauen, ja. Dann finde ich auf deiner Seite die Sponsorenliste. Und dann ist zum Beispiel.
Machen wir übrigens bei euch auch und gucken, mit wem ihr verknüpft seid, weil wir ja auch Software-Tools bei uns haben wollen. Also,
aber genau solche Sachen zur Anreicherung von Listen ist das natürlich super. Übrigens auch zum Suchen von Listen. Dann, wenn man sich Listen erstellt, dass man diese auch mit einem Scoring, also mit einem Wert, versieht. Kleines Beispiel, wir wissen, wir sprechen Agenturen an und das klappt auch gut, aber natürlich nicht bei allen Agenturen, weil die Welt der Agenturen ist riesig. Dort gibt's die Wald- und Wiesen, die Agentur, die von der Postkarte bis zur Webseite alles macht, oder die hochspezialisierte Performance-Marketing-Agentur oder die E-Mail-Marketing-Agentur oder der CRM-Dienstleister. Das sind natürlich Sachen, die viel näher an uns dran sind. Also Thema Lead Scoring ist auch noch ein Thema und natürlich das ganze Thema Automations, API. Wir versuchen natürlich mit unserem Framework schon viel selber zu machen, aber wenn man damit mal rumspielen will, dann kann man mit solchen Sachen wie Zapier oder Make, das sind so große Schnittstellenanbieter, wo man sehr viel Automation machen kann, auch schon viel machen. Und ich will an dieser Stelle nochmal nach umfangreicher Datenanalyse auf zwei Sachen hinweisen. Wenn du technisch ein bisschen mehr einsteigen willst, du hast es gesagt, Azure ist sehr schnell aufgesprungen, bietet eine vollgehostete DeepSeek-Variante an. Ist bei mir aufgepoppt, habe ich auch gleich unserem Team gegeben. Ich habe da noch nicht die Infos, was es letztlich kosten wird. Aber das ist natürlich ein super einfacher Einstieg, den man hier machen kann, wenn man mal so richtig da eintauchen will. Und ich will noch einmal clay.com erwähnen. Clay.com, clay.com. Einer der wenigen Anbieter auf diesem ganz untersten Layer, der es allen ermöglicht, genau zu diesen genannten Themen Agents zu bauen für nicht ganz billig am Ende des Tages, aber man hat technisch quasi kaum Einstiegshürden. Man benötigt nicht 27 andere Tools und kann hier auf Template zurückgreifen. Ist im Preis-Leistungs-Verhältnis gemessen an einer Kostenberechnung, die wir gemacht haben, mit der Fragestellung, was kostet es uns über die nächsten 3 Jahre, immer noch wettbewerbsfähig und ganz toll, wenn man technisch nicht zu tief einsteigen will und hier trotzdem schon fortgeschrittene Sachen machen möchte. Also das mal hier, wie gesagt, mal ein bisschen weiter zu den Anwendungsfällen.
Ja, vielleicht dann von mir auch noch mal ganz kurz zum Thema $20 im Monat. Wer jetzt hier zuhört und Unternehmerin, Unternehmer ist, please, wenn du keine $20 Mehrwert im Monat damit schaffen kannst, dann ist das Problem, ganz ehrlich. Also ich würde auf jeden Fall mir das anschauen. Es gibt so viele Vorteile, wenn man das macht. Wir kriegen jetzt keine Provision oder sowas, aber es ist wirklich eine Empfehlung. Als Beispiel, ich überlege gerade, ob ich ein Event-Coaching anbieten soll, weil ich seit 15 Jahren Events mache und das wäre ein schönes Produkt. Und ich habe mir mit ChatGPT, ich kann meine Domain reingeben, kann sagen, hier, das veranstalte ich seit so und so vielen Jahren. Und innerhalb von 5 Minuten kam ein Salesletter raus, also ein Verkaufsbrief, kam raus eine erste Version von einem Telefonskript für den Telefonverkauf etc. Natürlich alles nicht final, alles nicht komplett rund und letzte Version, aber alleine dieses Ding 5 Minuten rumdaddeln, das wären 2-3 Stunden Texten ansonsten. Und die kann ich jetzt ja trotzdem reinstecken oder ich stecke 1 Stunde rein und habe dann ein gutes Ergebnis, habe Zeit gespart, habe eine Basis und kann eben entsprechend arbeiten. Also insofern aktuell wirklich ein No-Brainer ein Stück weit, mal damit zu arbeiten.
Auch hier, jetzt bei dieser Sendung, ja, man kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir arbeiten hier in einem Dokument. Heiko hat schon wirklich viel Zeit vorher zur Vorbereitung reingesteckt. Ich bin dann eingetaucht, habe auch meine Zeit eingesteckt und ich war zu blöde zu sehen, dass Heiko viel weiter unten im Dokument gearbeitet hat. Und somit hat Heiko die Sendung einmal geskriptet und ich habe die Sendung einmal geskriptet.
Das ist relativ ähnlich. Und
so. Da war es halt super schön, einfach beides herauszukopieren, kurz ChatGPT die Situation zu schildern und daraus wurde dann eine Sache zusammengefasst. Also ich habe übertrieben, wo ich gesagt habe, ich habe mein Team an die Zusammenfassung gesetzt. Das war der Witz, den ich Heiko hier noch vorab parallel gesetzt habe. Aber das sind halt solche kleinen Sachen, da hätte jetzt eine Stunde Da wäre jetzt eine Stunde Arbeit dran gewesen, inklusive total anstrengender Kopfarbeit, dass man so die Sache hätte zusammenfassen können. Das ein Ding. Dann Tools, ja, wie findet das Anwendung in unserer aller Leben? Diese Sendung hier ist aufgenommen mit Riverside. Und eine Sache, die die wirklich sehr gut machen, ist dieser Schnitt. Da kann man sich jetzt wieder mit irgendeinem anderen, das habe ich gestern probiert, Videoproduktionsprofi unterhalten. Die blicken auf solche Tools und die sagen, ich habe mein OBS am Laufen und das ist alles Müll, kann ich alles nichts mit anfangen. Aber wenn man eben technisch nicht so versiert ist, dann hat man hier so gute Ergebnisse, wo sonst ein Cutter nochmal stundenlang irgendwie dran sitzen müsste. Und man selber auch, weil man die Revisionsschleifen mit dem Cutter hat. Also auch eine riesige Hilfe hier.
Also wie gesagt, es gibt super viele Tools, mit denen man arbeiten kann. Vielleicht auch nochmal da einen letzten Schritt zurück. ChatGPT, Thema Zeitersparnis. Was ich gerne mache, ich lasse mir Bücher zusammenfassen. Jetzt mal Themen Copyright und so weiter mal außen vor. Aber die Möglichkeit zu sagen, fass mir dieses Buch zusammen, ist super, super spannend. Übrigens auch super, super spannend bei Büchern, die es im deutschsprachigen Markt vielleicht gar nicht so einfach gibt. Beispiel The Ultimate Sales Letter von Dan Kennedy, sind wir ja beide großer Fan davon. Direktmarketing-Legende gibt's, glaube ich, nur auf Englisch. Aber du kannst ChatGPT bitten, dir das Ding zusammenzufassen. Und wenn du es auf Deutsch machst, dann kriegst du die deutsche Version. Du kannst es bitten, am Ende dir eine Checkliste mit To-Dos zu machen. Und du hast dann diesen Inhalt, kannst du dann konsumieren innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas. Und hast noch die Übersetzung gleich mit dabei, was ja auch vielleicht noch ein, kann man auch noch mal eine Folge dazu machen, die Möglichkeit in Zukunft, wir könnten diesen Call machen, du auf Englisch, ich auf Deutsch in einem Jahr wahrscheinlich. Also auch das natürlich super, super spannend. Für den Weltfrieden.
Ja, gut ausgedrückt. Aber ja, da hast du auch, da geht die Reise hin. Also ich glaube, da sind auch so die ersten Versuche von YouTube, dass du jetzt quasi schon die Tonspur anpassen kannst, technisch gewisse Sachen hier vorbereiten kannst, sodass quasi in den unterschiedlichsten Sprachen dein Kanal betrieben wird. Ja, Mr. Beast macht das jetzt, ja, der hat es nochmal ein bisschen einfacher, aber da, die ziehen jetzt alles wieder auf den Hauptkanal und da läuft es auf Multilingualität hinaus, am Anfang noch mit ein bisschen eigener Zuarbeit. Irgendwann wird es bei YouTube oder sonst wo ein Häkchen geben, wo steht automatische Übersetzung in Mandarin und dann reden wir beide auf Chinesisch und haben chinesische Zuhörer, weil die sich sagten, guck mal, das sind irgendwelche zwei komischen Leute aus Deutschland. Die haben coole Infos. Hoffen wir zumindest.
Total.
Genau, das, was du sagst zu dem Thema Bücher zusammenfassen, das gleiche habe ich auf zwei anderen Ebenen fast im täglichen Einsatz. Thema Artikel zusammenfassen. Also wenn ich irgendwo einen langen Blogpost sehe und ich keine Lust habe, die gesamte Zeit zu investieren, dann kann man sich den auch sehr schnell mal eben zusammenfassen. Dann hat das zweite mit Videos. Also wenn ich irgendwo eine ganze Folge sehe und denke mir, okay, jetzt ist eine Stunde Videocontent dann doch zu viel, bis ich meine zwei, drei kleinen Nuggets da raushöre, dann ist mein noch nicht schöner Workaround. Ich lade das Video runter, lade es in Fireflies. Fireflies ist eine Software, die eigentlich dafür da ist, um bei Videocalls mit dabei zu sein und Gesprächszusammenfassungen zu machen, aber eignet sich natürlich hervorragend dafür auch, um mal einfach ein Video zusammenzufassen, weil du musst es nur hochladen, es wird transkribiert, aus dem Transkript werden halt die Key Takeaways aufgeschrieben, eine Zusammenfassung aufgeschrieben, Handlungsaufforderungen zusammengefasst, sodass man hier, man wird bei so vielen Sachen in die Lage versetzt, auf einmal hier Superpowers zu haben. So sehe ich das ein bisschen, ja. Okay, also in diesem Sinne, nächste Folge wird es Spannend, denn die nächste Folge bekommt neben den News-Bezug, wir sind uns sicher, es wird wieder, werden wieder aufregende Sachen passieren und die wollen wir jetzt nicht hier ankündigen, weil es soll ja neu sein, wollen wir uns vor allen Dingen darum widmen, was ist die praktische Umsetzung von AI im Business, wie können wir wirklich hier nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen und dir als Unternehmer oder angehenden Unternehmer zeigen, wie du letztlich AI dafür nutzen kannst, um Zeit zu gewinnen und eine Menge Geld zu sparen. Nochmal an dieser Stelle die Wiederholung. Daumen hoch, liken, Kommentar, es hilft uns sehr. Wir haben viele Fragen gestellt. Denkst du, die großen Investitionen sind notwendig? Beteilige dich gerne an der Diskussion. Ich sage an dieser Stelle.
Auch gerne tschüss. Themenvorschläge, sorry.
Ja.
Auch gerne Themenvorschläge für die nächsten Folgen, wenn ihr Ideen habt, über was wir sprechen sollten. Gerne als Kommentar. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.